Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-dini fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 20. September 2022, gleich dem 29. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Bewaffnung der Ukraine. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: UNO darf keine Organisation mächtiger Regierungen sein. Treffen der Außenminister Irans und Katars in New York. Islami: Es gibt keinen einzigen Fall nuklearer Aktivitäten Irans, der nicht der IAEA gemeldet wurde. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: UNO darf keine Organisation mächtiger Regierungen sein. Präsident Ebrahim Raisi erklärte, dass die Vereinten Nationen keine Organisation mächtiger Regierungen sein dürfe und betonte, Sanktionen, Terrorismus, Krieg und Blutvergießen sind das Ergebnis von Unilateralismus. Der iranische Präsident, der an der Spitze einer hochrangigen Delegation zur Teilnahme an der 77. UN-Generalversammlung in New York eingetroffen ist, erläuterte seine Pläne für diese Reise im Gespräch mit Reportern und fügte hinzu, bei dieser Reise werde ich natürlich je nach Gelegenheit die Ansichten und Meinungen der Islamischen Republik Iran erläutern und die Teilnehmer und Zuhörer darüber informieren. Wenn es Botschaften gibt, werde ich sie überbringen. Er bezeichnete die Sanktionstaktik der Großmächte als im Widerspruch zum globalen Frieden stehend und fügte hinzu, solche globalen Probleme und Fragen sollten in der Generalversammlung diskutiert werden. Präsident Raisi erklärte, dass auch das Thema Terrorismus eines der Themen sein sollte, die in der UN-Generalversammlung diskutiert werden. Ayatollah Raisi traf am Montagnachmittag, Ortszeit, an der Spitze einer hochrangigen Delegation am Flughafen John F. Kennedy in New York ein, um an der 77. UN-Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Außenminister Hossein Amir Abdollahian, Vize-Außenminister und Verhandlungsleiter bei den Atomverhandlungen Ali Boredikani, der Leiter des Präsidentenbüros Ghulam Hossein Esmaili, der stellvertretende politische Leiter des Präsidentenbüros Mohammad Jamshidi sowie der Leiter der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des islamisch-iranischen Parlamentes Wahid Jalalzadeh begleiten den Präsidenten der Islamischen Republik Iran auf seiner Reise nach New York. Treffen der Außenminister Irans und Katars in New York. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Katars erörterten die Verhandlungen über die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen im Rahmen der Wiener Gespräche. Das Außenministerium von Katar gab bekannt, dass Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, der stellvertretende Premierminister und Außenminister von Katar, sich am Montag am Rande der 77. UN-Vollversammlung in New York mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian getroffen habe. Dem Bericht zufolge wurden bei diesem Treffen die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Iran und Katar sowie die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über die Rückkehr der USA zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA erörtert und überprüft. Laut Mitteilung des Außenministeriums von Katar traf der katarische Außenminister am Montag am Rande der UN-Vollversammlung auch mit Robert Malley, dem US-Sonderbeauftragten für Iran-Angelegenheiten, zusammen, wobei die bilateralen Beziehungen und die jüngsten Entwicklungen in den Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Nuklearabkommen sowie die Situation in der Region zusammen mit einer Reihe weiterer Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert wurden. Islamie. Es gibt keinen einzigen Fall nuklearer Aktivitäten Irans, der nicht der IAEA gemeldet wurde. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte, es gibt keinen einzigen Fall nuklearer Aktivitäten in der Islamischen Republik Iran, welcher der Internationalen Atomenergiebehörde nicht gemeldet wurde oder von dem die IAEA nichts weiß. Unter Bezugnahme auf den Einfluss des zionistischen Regimes auf die Internationale Atomenergiebehörde sagte Mohammad Islami am Montag in einer Fernsehsendung, etwa 2% der weltweiten Nuklearkapazitäten stehen im Zusammenhang mit Iran, aber etwa 25% der Inspektionen werden in Iran durchgeführt. Mit der Feststellung, dass alle Nuklearaktivitäten Irans unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde stehen, betonte Islami die Notwendigkeit, die Rechtsposition der Internationalen Atomenergiebehörde zu schützen. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte, dass bei der jüngsten Sitzung des IAEA-Gouverneursrates viele Länder nicht mitgewirkt hätten, um eine Resolution gegen Iran herauszugeben, und nur eine Erklärung in 4 Absätzen veröffentlicht wurde, deren 4. Absatz die Positionen der Europäer enthielt, was eine gute Botschaft gewesen sei. Islami stellte klar, seit 20 Jahren gibt es einen Prozess gegen die iranische Nuklearindustrie, der von Horstan initiiert und von den Zionisten in Richtung internationaler Organisationen wie dem Sicherheitsrat und der Internationalen Atomenergiebehörde geführt wurde und schließlich zur Verhängung schwerer Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran führte. Ulyanov, Iran ist nicht einziger Faktor in aktueller Situation der JCPOA-Verhandlungen. Der Vertreter Russlands bei den Wiener Gesprächen sagte als Antwort auf die erneute Anschuldigungen Irans durch den EU-Außenbeauftragten, dass der Grund für die mangelnden Fortschritte bei den Wiener Gesprächen und das Ausbleiben eines Ergebnisses für das Atomabkommen die Inlandskrise der USA sei. Joseph Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, behauptete am Montag, während er weiterhin versuchte, den Druck auf Iran zu erhöhen, dass es keinen besseren Weg für das Atomabkommen gebe als seine Vorschläge. Er fügte hinzu, Teherans Antworten haben für die Vereinbarung nicht geholfen. Michail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien, schrieb am Montagabend in einem Tweet, dass selbst wenn die Nuklearverhandlungen in Wien in eine Sackgasse geraten seien, könne man Iran in diesem Fall nicht allein dafür verantwortlich machen. Ulyanov betonte, auch wenn die Atomverhandlungen ins Stocken geraten sind, ist dies das Ergebnis verschiedener Faktoren und die Versuche, dafür allein Iran die Schuld zuzuweisen, sind nicht fair. Der russische Vertreter bei den Atomverhandlungen in Wien erinnerte daran, dass ein großer Teil dieser Verhandlungen von den internen politischen Plänen der anderen Partei, Washington, abhänge, das an diesen Verhandlungen beteiligt ist. Die intensiven Verhandlungen für die Aufhebung der rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran sind nach Monaten an einem Punkt angelangt, an dem, wenn die USA die Voraussetzungen für den Abschluss eines stabilen und verlässlichen Abkommens akzeptieren, das endgültige Abkommen in kürzester Zeit erreicht werden kann. Teheran betont, dass die Bedingung für eine Einigung die effektive und nachhaltige Aufhebung der Sanktionen ist, sodass die wirtschaftlichen Vorteile für das iranische Volk gewährleistet sind und kein Thema als Druckmittel gegen Teheran bleibt. Allerdings hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden, die aufgrund interner Probleme und des Drucks durch das zionistische Regime nicht die Befugnis hat, eine Rückkehr zum Atomabkommen zu beschließen, den Verhandlungsprozess in die Länge gezogen. Am 16. August 2022 übermittelte die Islamische Republik Iran ihre Kommentare und Anfragen zu den Vorschlägen der Europäischen Union. Und nach mehr als einer Woche später haben die USA am 24. August der Europäischen Union ihre Stellungnahme vorgelegt. Die Islamische Republik Iran übermittelte daraufhin ihre Antwort auf die amerikanischen Kommentare, jedoch hat das Weiße Haus darauf noch nicht geantwortet. USA haben neue Sanktionen gegen Iran verhängt. In Fortsetzung der feindseligen Aktionen Washingtons gegen die Islamische Republik Iran setzte das US-Finanzministerium 3 Boeing 747 von iranischen Airlines auf die Liste der Sanktionen im Zusammenhang mit Flugzeugen, die gegen US-Exportkontrollgesetze verstoßen, unter dem Vorwand, Frachtdienste für Russland anzubieten. Das Büro für Sicherheit und Industrie des US-Handelsministeriums behauptete am Montag, dass die sanktionierten Flugzeuge die Waren, einschließlich elektronischer Artikel, nach Russland transportierten, von den Airlines Mahan Air, Fars Air Reshm und Iran Air stammen. Die neuen US-Sanktionen wurden in einer Situation verhängt, in der die Regierung von Präsident Joe Biden behauptet, man wolle durch Verhandlungen die notwendigen Grundlagen für die Rückkehr des Landes zum Nuklearabkommen JCPOA schaffen. In den letzten Monaten haben die Verantwortlichen der Biden-Regierung wiederholt das Scheitern der Maximaldruckpolitik offen eingestanden und erklärt, dass sie beabsichtigen, zum Atomabkommen JCPOA zurückzukehren. Aber bisher haben sie sich geweigert, die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Als verantwortungsvolles Land hat die Islamische Republik Iran viele Male erklärt, dass es angesichts der Tatsache, dass die USA die Partei waren, die zuerst gegen das Abkommen verstoßen hat, es nun auch Washington sein müsse, das zum Abkommen zurückkehrt, indem es die anti-iranischen Sanktionen aufhebt. Außerdem ist es notwendig, dass die Umsetzung der Verpflichtungen der USA überprüfbar ist. Teheran betonte jedoch, dass es weder darauf bestehe noch darauf dringe, dass die USA zum Abkommen zurückkehren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Deutschland und Europa stehen jetzt unmittelbar vor Wirtschafts- und Finanzcrash sowie einem großen Krieg, der sich nicht auf Europa begrenzen lassen wird. Christoph Höstl, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt in unserem Gespräch vor der Marionettenpolitik aus Kiew und Berlin. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hörtel, darauf kommen wir nochmal zurück, auf die Schäden, die den europäischen Bürgern zukommen, vor allem den Deutschen. Aber zuvor möchte ich nochmals auf diesen Krieg eingehen und sehen, ob es Möglichkeiten gibt, das noch zu beenden. Denn für den ukrainischen Präsidenten Zelensky ist es noch zu früh, um zu sagen, wann der Krieg zu Ende geht. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Zelensky: Trotz der Erfolge meiner Streitkräfte im letzten Monat an den Kriegsfronten ist es noch zu früh, um zu sagen, dass der Krieg zu Ende geht, und ich sehe kein Ende zum Krieg mit Russland im Moment. Wie würden Sie das umschreiben?
Wir haben hier einen Mann vor uns, der seinen ganzen Berufserfolg in den letzten Jahren Washingtons Regie verdankt und allerdings der Hilfe des Oligarchen Kolomoyski, dem der Fernsehsender gehört, in dem diese berühmte Serie Diener des Volkes ausgestrahlt wurde, der einen israelischen Pass hat. Es gibt also Leute, die sprechen von einer Mossad-CIA-Operation. Gut, dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern, aber dass Israel beteiligt ist, das ist eindeutig. Nun sehen wir also, was ist das für ein Mann? Eine vollkommen abhängige politische Figur, sowas nennt man auf gut Deutsch eine Marionette. Dieser Mann hat natürlich null Rechte. Weder geht es da um seine Truppenführung, das machen amerikanische Generäle, das haben wir jetzt offiziell aus Amerika, noch geht es irgendwie um die Politik. Wir hatten ja den Fall vor 2 Monaten ungefähr, da reisten 3 europäische Staats- und Regierungschefs nach Kiew und dann musste Boris Johnson einen Tag später getrennt von diesen 3 Festlandseuropäern in Kiew anreisen. Die haben versucht, Selenskyj zu einem Waffenstillstand zu überreden. Das hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir eine handfeste Auseinandersetzung in der deutschen Bundesregierung, ja, völlig losgelöst von ihren Wählern und dem offenen Programm ihrer Parteien, wie der Grünen, wie soll man sagen, erpresst die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock unseren Kanzler Scholz, er möge Panzer liefern, obwohl sie weiß, dass Deutschland dann offiziell mit Russland im Krieg steht. Wir haben nur einen Friedensvertrag, wir stehen eigentlich jetzt schon im Krieg. Russland hätte schon jetzt das juristische Recht, Deutschland bis zum Rhein und weiter zu besetzen. Das ist der Punkt, um den es geht. Wir haben eben diesen Friedensvertrag nicht. Wir sind noch im Zweiten Weltkrieg rechtlich gesehen. Und da könnte Russland sagen, so Freunde, jetzt reicht's. Jeden Tag könnte Russland das sagen. Und das spüre ich auch. Und die Bereitschaft wächst. Das ist die Situation. In dieser Situation ist Selenskyj der falsche Mann, um zu fragen, wann denn Frieden gemacht werden kann. Das muss man Joe Biden fragen oder den CIA-Chef oder sowas ähnliches oder amerikanische Militärs, die jetzt gerade großmäulig verkündet haben, sie seien verantwortlich für die jüngsten Erfolge. Das sind die Tatsachen auf der ukrainischen Seite. Auf der russischen Seite sieht das noch viel ernster aus. Wir haben ja noch einen guten Teil vorwiegend russisch, wie soll man sagen, besiedelten Gebietes oder hochkarätig russisch besiedelten Gebietes und tatsächlich in Transnistrien eine zunehmend gefährdete Bevölkerung seitens Moldova und Ukraine. Das ist eine Abspaltung und da stehen ganze 1500 Mann russischer Truppen. Jedes Stück Ausrüstung muss eingeflogen werden. Das ist also eine ziemlich schwierige Geschichte, sodass mein Eindruck war, die russische Seite könnte versuchen, bis nach Odessa durchzumarschieren, die Ukraine von der Schwarzmeerküste abzuschneiden und damit von der einzigen Meeresküste und auf diese Weise Transnistrien gleich mit zu versorgen und, wie soll man sagen, weitere bewaffnete Auseinandersetzungen auf diese Weise erstmal zu den Akten zu bringen. Davon kann aber im Moment keine Rede sein, weil der russische Vormarsch bei Cherson gestoppt ist. Das ist interessant. Wir haben diese Situation. Es gibt, will ich hier anschließen, auch wenn Sie nicht gefragt haben, ja eine enorme Situation russischer Führungsschwäche seit 20 Jahren, was den Donbass angeht. Russland hat also, ich will es mal ganz salopp ausdrücken und kurz zusammenfassen, 2004 den ersten Putsch verschlafen in seiner Nachbarschaft, obwohl sie wussten, dass der CIA und George Soros Otpor-Büro und so weiter geführt ist und dass das sich gegen sie richten würde, direkt an ihrer Grenze. Die Russen sind ja weder dumm noch unfähig. Ja? Also sie haben es nicht gemacht. Sie haben dann, wie soll man sagen, die nachfolgende Regierung dazu gebracht, die EU eine Kandidatenverträge nicht zu unterschreiben. Und das war dann der Auslöser für den zweiten Putsch. Den haben sie auch nicht verhindert. Und alles, was danach kam, auch nicht verhindert. Den Aufbau der Nazis und, wie soll man sagen, die Versetzung von Nazi-Chefs in hohe Staatsregierungs- und Verwaltungsposten nicht verhindert. Das ist das über die letzten 20 Jahre. Und über den erfolgreichen Angriff bei Charkow kann ich nur sagen, Was ist denn da? Haben die keinen Geheimdienst mehr, keine Auslandsaufklärung? Wieso wissen die nicht, dass sich da auch eine Söldnertruppen in größeren Zahlen zusammenballen, dass eine Masse Ausrüstung und Nachschub offenbar verlegt worden ist? Wieso hat die militärische Aufklärung das nicht geschafft? Und wenn es dann losgeht, das große Geschieße, wieso marschiert nicht die ganze russische Armee und verhindert das? Weil man doch weiß, dass anschließend die dort lebende Bevölkerung den Racheakten zum Opfer fällt. Also das sind doch alles Fragen, die sind vollkommen ungeklärt an die russische Führung, muss man auch sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sanft steilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sardeh, Sayed Mohammad, Piran, Yaran, Qale Qal'e und Abu Janeh gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan, und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauf folgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sadat, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sadat laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ihr bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sardı ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sardı nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit Seewaffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988 während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem Zäh-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sardı liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarp, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dolau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sardı nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sardı in zwei Teile aufgegliedert, Sardı und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber im Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sardı ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shahneshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepol-e Sahab, Qasr-e-Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dolahu, und zwar aus der Ruslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt. In den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadigar, Davud, Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ruslan-Quelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Ali Sadeh mit dem Titel Lutfan, das heißt Bitte.
با تو باید از این حالت درام شاید بشم پایت تا بیام سایه به سایه تخت خوابم نمیخوابم از این حالم چه بیتابم خوش به حالم آخه تایی انتخابم یه کاری کن همه به ما بسادت کنن بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی را شه تو خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی شوار دل خوشه به یه زنگ بشه به هم زنگ بزن واسه من حرفای قشنگ بزن یه کاری کن همه به ما بسادت کنن بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت شه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی راحت یه کاری کن همه به ما حسادت کنن بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی راحت
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Bewaffnung der Ukraine. Weiterhin guten Empfang.
To France, yesterday's attacks on other
things. Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Kurz nach dem Kriegsausbruch zwischen Russland und der Ukraine eilten westliche Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, Kiew mit militärischer Unterstützung zu Hilfe. Dutzende Länder haben der Ukraine militärische Ausrüstung im Wert von Milliarden Dollar zugesagt oder geliefert. Colin Carl, US-Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik. Heute hat Präsident Biden die 18. Inanspruchnahme von einer zusätzlichen Milliarde Dollar an Waffen und Ausrüstung aus den Beständen des Verteidigungsministeriums angeordnet. Dies ist die größte Menge von US-Waffen und Ausrüstung, die durch diese Befugnis auf einmal in Anspruch genommen wurde. Das Paket bietet eine erhebliche Menge an zusätzlicher Munition, Waffen und Ausrüstung, die das ukrainische Volk so effektiv zur Verteidigung seines Landes einsetzt. Dieser beispiellose Überfluss an Waffen hat das Risiko erhöht, dass diese Waffen in illegale Handelskanäle abgezweigt werden. angesichts der Tatsache, dass die Ukraine seit langem als einer der größten Waffenhandelsmärkte in Europa bekannt ist, könnte diese Waffenflut zu einer Katastrophe führen. Am 21. Mai unterzeichnete US-Präsident Joe Biden während seines Besuchs in Südkorea ein Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden Dollar für die Ukraine. Zuvor hatten der US-Senat und das Repräsentantenhaus das Gesetz eilig mit ungewöhnlicher Effizienz verabschiedet.
These weapons touched by the hands, your hands.
Joe Biden, US-Präsident. Also diese Waffen, die von den Händen, ihren Händen berührt werden, sind in den Händen ukrainischer Helden und machen einen bedeutenden Unterschied. Darauf können und sollten Sie jeden Tag stolz sein. Und ich fordere den Kongress noch einmal auf, um dieses zusätzliche Finanzierungsgesetz über 300 Milliarden Dollar schnell zu verabschieden, um den Ukrainern zu helfen. Ein kürzlich erschienener Bericht von CBS News deutet an, dass nur etwa 30% der Waffen, die vom Westen entsandt werden, es tatsächlich bis an die Front schaffen. Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine. Die Vereinigten Staaten haben eine neue Stärkung unserer Verteidigung angekündigt, ein neues Unterstützungspaket in Höhe von 1 Milliarde Dollar. Es beinhaltet Küstenverteidigung, Artillerie und moderne Raketensysteme. Wir werden warten. Ich bin dankbar für diese Unterstützung. Es ist besonders wichtig für unsere Verteidigung im östlichen Donbass. Die Umleitung von Waffen in Militärqualität ist ein profitables Geschäft in der Ukraine und Tausende von Handgranaten, Raketen und Landminen wurden aus Konfliktzonen rund um die Donbass-Region in Städte und Gemeinden im ganzen Land verbreitet. Gleichzeitig gibt es Berichte, die darauf hindeuten, dass kriminelle Banden planen, westliche Waffenlieferungen abzufangen, die in die Ukraine geschickt werden, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Mit den Worten von Rachel Stahl vom Stimson Center: Es ist einfach unmöglich zu verfolgen, nicht nur wohin sie alle gehen und wer sie verwendet, sondern auch wie sie verwendet werden. Schultergeschützte Stinger-Raketen, die Verkehrsflugzeuge abschießen können, sind nur eines der Waffensysteme, von denen Analysten befürchten, dass sie in den Besitz terroristischer Gruppen gelangen könnten. Allerdings werden Javelin-Raketen und andere Waffen, die von den USA und der NATO an die Ukraine geliefert werden, jetzt im Darknet zum Verkauf angeboten. Während jede Javelin-Rakete 178.000 US-Dollar kostet, werden sie jetzt im Darknet für nur 30.000 US-Dollar zum Verkauf angeboten. Laut dem US-Journalisten John Mark Dugan nehmen viele Menschen diese Waffen und verkaufen sie auf dem Schwarzmarkt an Terrororganisationen. Infolgedessen werden diese Waffen in Zukunft dazu verwendet, Menschen in Europa und anderen Orten zu töten. Dies ist nicht das erste Mal, dass westliche Waffen in die falschen Hände geraten. Mit dem Aufstieg der IS-Terrormiliz im Jahr 2014 im Irak übernahm die Terrorgruppe große Waffenbestände, die 2003 mit der von den USA geführten Invasion ins Land gekommen waren. Sergei Lavrov, Russlands Außenminister. Gestern haben die Amerikaner berichtet, dass sie ihr Konzept bezüglich der Unterstützung der Opposition geändert haben. Sie werden Waffen und Munition aus der Luft abwerfen, anstatt sie am Boden auszubilden. Heute wurde in den Medien berichtet, dass sie mehrere hundert Munitionspakete mit einem Gesamtgewicht von 50 Tonnen abgeworfen haben. Wo wird all das hingehen? Würde diese ganze Munition nicht denselben Weg nehmen wie die Toyota-Jeeps, die von den Amerikanern an die Opposition in Syrien geliefert wurden und jetzt von den IS verwendet werden? Experten haben davor gewarnt, dass Waffen und schwere Ausrüstung den internationalen Markt überschwemmen werden, sobald der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine endet. Jürgen Stock, der Leiter von Interpol, sagte dem Guardian: Sobald die Waffen in der Ukraine verstummen, werden die illegalen Waffen kommen. Das kennen wir von vielen anderen Konfliktschauplätzen. Die Kriminellen konzentrieren sich sogar jetzt darauf, während wir hier sprechen. Laut dem Index der globalen organisierten Kriminalität von 2021 besitzt die Ukraine einen der größten Märkte für illegal gehandelte Waffen in Europa, insbesondere wenn es um Kleinwaffen und Munition geht. Zwischen 2013 und 2015 wurden etwa 300.000 Kleinwaffen und leichte Waffen als verloren oder gestohlen gemeldet. Die Probleme der Ukraine mit dem Waffenschwarzmarkt lassen sich bis in die 1990er Jahre zurückverfolgen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden viele in der Ukraine gelagerte Waffen in andere Länder und Konfliktzonen auf der ganzen Welt verschifft. Laut der Umfrage zu Kleinwaffen des in Genf ansässigen Instituts für internationale und Entwicklungsstudien wurde ein Teil der 7,1 Millionen Kleinwaffenbestände des ukrainischen Militärs nach 1992 in Konfliktgebiete verlegt, was das Risiko einer Ableitung in den örtlichen Schwarzmarkt zeigt. Während der Westen mehr Langstreckenwaffen in die Ukraine schickt, wie etwa die HIMARS-Systeme, werden sich die geografischen Ziele der russischen Truppen noch weiter von der aktuellen Linie entfernen. Das geschieht laut dem russischen Außenminister, weil wir nicht zulassen können, dass ein Teil der Ukraine Waffen besitzt, die eine direkte Bedrohung für unser Territorium und das Territorium der Republiken darstellen, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben, diejenigen, die ihre Zukunft selbst bestimmen wollen.
And a howitzer is a, you know, 105, a very large artillery round.
Major John Spencer, Leiter der Studien zur städtischen Kriegsführung, Madison Policy Forum. Eine Haubitze ist eine sehr große Artilleriegranate, die beim Einschlag einen Truppenteil, sogar das Innere eines Panzers, wirklich beschädigen kann. Es kann sie wirklich fertig machen. Sie wollen also solche Systeme, die 30, 40 Kilometer von dem Ort entfernt feuern können, an dem sie versuchen, das Militär zu zerschlagen, lange bevor es sich ihnen annähert. Und genau das brauchen die Ukrainer in diesem Moment. Sie müssen die russischen Konvois zerstören, bevor sie überhaupt in die Städte oder in die Nähe der Orte gelangen, die sie einnehmen wollen. Deshalb ist es derzeit eine der Top-Anfragen, weil sie so mächtig und so weitreichend sind, dass sie so viel wie nötig zerstören können, besonders im Freien. Überhäuft mit Spenden und unter massivem Druck, diese so schnell wie möglich gegen die russische Armee einzusetzen, steht die Ukraine vor einem harten Kampf, um zu verhindern, dass Waffen in den bestehenden illegalen Waffenhandel umgeleitet werden. Dies wird sicherlich katastrophale kurz- und langfristige Auswirkungen haben, wie das Schüren zukünftiger Konflikte lange nach dem Ende des aktuellen Krieges. Annalena Baerbock, Deutschlands Außenministerin.
Wir werden Frieden, Souveränität und Freiheit verteidigen und die NATO wird ihr Bündnisgebiet verteidigen und zwar jeden Winkel gemeinsam schützen. Als eure NATO-Verbündeten können sich die drei baltischen Staaten zu 100% auf Deutschland verlassen.
Die Welt sollte besorgt sein und damit rechnen, dass diese Waffen nicht nur in Nachbarländer in Europa, sondern auch auf andere Kontinente geschmuggelt werden. Die Verantwortungslosigkeit der USA und anderer westlicher Länder, Waffen in die Ukraine zu schicken, ohne ein ernsthaftes Waffenüberwachungs- und Verfolgungssystem einzurichten, würde sie zu Sponsoren des Terrorismus machen, wenn nur diese tödlichen Waffen in die falschen Hände geraten. Wer weiß, vielleicht soll diese Nachlässigkeit, hauptsächlich seitens Washingtons, die Region in einer instabilen Situation halten. Eine altbewährte Formel für die USA, um hier und da ihre Hegemonie zu behaupten.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.